Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon und mein Gast in der heutigen Folge ist Nies Siebenknecht. Nies und ich waren in diesem Jahr beide beruflich beim Ironman Hawaii unterwegs und wir haben die Chance genutzt, uns in Kona für diesen Podcast zu treffen und ein wenig zu fachsimpeln. Viele von euch kennen Nies sicherlich, denn er ist seit einer gefühlten Ewigkeit in der Triathlon-Szene aktiv und hat den Sport schon aus etlichen Perspektiven erlebt. Beispielsweise war er Chefredakteur unseres Magazins, der Triathlon, Brandmanager beim Radhersteller Canyon, Athletenmanager und natürlich ist er auch selbst leidenschaftlicher Sportler. Seit kurzem hat er beruflich einen neuen Weg eingeschlagen und arbeitet bei dem relativ neuen Sportbekleidungshersteller FE226, welcher sich in erster Linie mit der Entwicklung und Herstellung von Wettkampftextilien beschäftigt. Ich habe mich mit Nies darüber ausgetauscht, was einen guten Triathlon-Einteiler ausmacht, was es bei der Entwicklung zu beachten gilt, wie viel Watt man mit dem richtigen Anzug sparen kann, wo die Reise in der Materialschlacht zukünftig noch hingehen wird und wie sich die Triathlon-Welt in Bezug auf die Leistung und das Equipment in den letzten 10 Jahren gewandelt hat. Danke, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert, der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt direkt am Handgelenk ohne weitere Sensoren misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung am Handgelenk dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen und auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich.
Ja, Nies, erstmal schön, dass du hier bist. Wir sind hier gerade auf Hawaii, auch fürs Risiko, dass jetzt die Zuhörer ein bisschen neidisch werden. Treffen wir uns hier im Rahmen des Ironman und auch wenn viele dich sicherlich kennen, deine Personen aus den vergangenen Jahren, schadet es vielleicht trotzdem nicht, wenn du einmal kurz erzählst, wer du bist, wo du herkommst, was du alles im Triathlon schon gemacht hast und dann können wir ja mal gucken, über was wir heute sprechen wollen.
Okay, ich heiße Nies und meine Hobbys sind... was ich gemacht habe, ich war quasi einer deiner Vorgänger beim Triathlon-Magazin. Ich war 11 Jahre beim Sprobenz Verlag. Und eine sehr, sehr schöne Zeit. Du weißt ja, wie es ist. Wir haben jetzt eine ziemlich lange Anreise für so einen Podcast von Hamburg nach Hawaii beide. Hätten wir auch einfach haben können, aber es kann auch schlimmer sein. Wir hätten auch jetzt in Hamburg sitzen können und einen Podcast aufnehmen.
So ist es.
Insofern ist das ein toller Job gewesen, lange, lange Zeit. Ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, was Neues zu machen, weil ich wieder lernen wollte. So für mich. Ich wollte irgendwie neue Herausforderungen und wollte wieder einfach was lernen. Dann war ich bei Canyon, Brand Manager für Triathlon, Rad, Straßen, Radsport und Cyclocross. Da war ich nicht so sehr lange, weil wir uns als Familie da nicht wirklich wohlgefühlt haben in Koblenz. Also das ist so, ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass wir Hamburger sind, so Nordlichter und mit dem Rest nichts anfangen können. Mhm. Bisschen sicherlich. Ich fühle mich im Norden irgendwie am ehesten zu Hause. Ja. Aber würde auch von mir eigentlich nicht behaupten, dass ich jemand bin, der sich nicht woanders auch wohlfühlen kann. Und habe da festgestellt, dass das doch so ist. Was aber, glaube ich, an verschiedenen Sachen liegt. Also in Koblenz sitzt seit Jahrhunderten die Bundeswehrverwaltung und das ist irgendwie was man dem Stadtbild so ein bisschen anmerkt, einfach spürt. Und da haben wir uns nicht so sehr wohl gefühlt. Und dann war ich jetzt ein Jahr lang selbstständig unterwegs, was auch echt gut funktioniert hat, besser als ich das erwartet hätte und mir auch viel Spaß gemacht hat. Ich habe viele kleinere Sachen eher im Hintergrund gemacht, also war viel beratend tätig für verschiedene Firmen, also was so um Produktentwicklung und Marketing und solche Geschichten ging. Hab das Management für Andi Böcherer gemacht, Patrick Dirksmeier so ein bisschen unter die Arme gegriffen, was Sponsoring und so angeht. Und hab eben unter anderem da über Andi FE226 kennengelernt und Kontakt aufgebaut. Das ist eine Bekleidungsfirma aus Dänemark, die sitzt in Kopenhagen. Und dann habe ich mit denen immer mehr zusammengearbeitet, weil mich, ehrlich gesagt, am Anfang hat mich das Thema Bekleidung noch nicht so ganz doll gekickt. Ich fand das immer ein Teil vom Triathlon. Aber je mehr ich mich damit befasst habe, desto spannender fand ich das. Und ich finde die Firma gut und das, was dahinter steckt. Und ich verstehe mich mit dem Gründer sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich jetzt seit 1.10. Vollzeit da eingestiegen.
Ja, Bekleidung ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil jemand wie du, der schon so viele Jahre dabei ist, eigentlich alles schon gesehen, ausprobiert hat, Wenn du schon sagst, irgendwie hat dich am Anfang eigentlich gar nicht so gereizt. Was ist denn passiert oder wie sehr hast du dich dann reingefuchst, dass sich diese Einstellung geändert hat? Ja.
Also ich glaube, im Bereich der Triathlon-Bekleidung hat sich halt in den letzten Jahren wahrscheinlich, wenn man sich so die gesamte Range an Equipment anguckt, am meisten getan. Auch wenn man das von außen nicht so sieht. Also von außen ist es halt jetzt im Moment wieder bunt mit Blümchen und nicht mehr zurückgenommen bei den meisten. Aber im Inneren sozusagen, also wie schnell sich so die Anzüge mit Ärmel irgendwie durchgesetzt haben, weil die eben Vorteile haben, was Aerodynamik angeht und Sonnenschutz und so weiter, wenn der Stoff das hergibt. Da hat sich viel getan und ich glaube, man hat mittlerweile auch erkannt, wie viel Potenzial da drin steckt. Für mich waren Augenöffner tatsächlich die Triathlon-Zeit noch. Da waren wir im Windkanal und haben Laufräder getestet in Brackley in Großbritannien. In dem Simon Smart Windkanal und wir haben uns diesen Test quasi geteilt mit dem damaligen Highroad-Team, HTC Highroad. Und dann hatten wir 2-3 Zeitfahrer von denen dabei. Und da habe ich gesehen, da haben wir halt dann für die den Unterschied zwischen zwei Zeitfahreinteilern, also zwei spezialisierte Einteiler gegeneinander gemessen. Und das war für so einen Profi-Radsportler ist das ja normal. Wir haben bei 50 km/h gemessen. Also deren Reisegeschwindigkeit so ungefähr, auch wenn das viel klingt. Und da waren, glaube ich, 17 Watt Unterschied zwischen zwei Aero-Einteilern. Also die schon beide, glaube ich, auch gut waren. Also auch der schlechtere war schon echt ein besserer. Ja. Mit dem die damals halt unterwegs waren von Moa. Und das war für mich so ein bisschen der Augenöffner. Und da habe ich, das ist schon echt ein paar Jahre her, aber da habe ich gemerkt, dass das einfach einen riesen Anteil an der Gesamtperformance hat und das finde ich auch nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn du dir überlegst, stellst du einen Fahrrad in Windkanal, dann sind die Unterschiede sehr, sehr gering. Also ich habe ja über die Jobs, die ich bis jetzt gemacht habe, mit einem Triathlon-Magazin, wir waren oft auf der Bahn, oft im Windkanal oder einige Male im Windkanal. Dann bei Canyon hab ich mich sehr viel damit befasst und wir haben die ganzen Canyon-Athleten nochmal auf der Bahn oder im Windkanal oder bei beidem aufs Rad gesetzt. Und dann habe ich jetzt auch viel mit Swisscycle zusammengearbeitet im letzten Jahr. Und die sind ja auch da die Experten für solche Geschichten. Insofern habe ich wahrscheinlich, war ich schon echt oft auf Bahn oder Windkanal oder beidem. Und wenn du jetzt ein Fahrrad separiert in Windkanal stellst, dann sind die Unterschiede echt lächerlich gering. Aber wenn da jemand drauf sitzt, dann wird es halt groß. Also selbst der Einfluss des Fahrrads ist dann unterschiedlich. Aber wenn du dir anguckst, wie viel da im Wind steht, dann ist es der Klops, der oben drauf sitzt, das sind dann einfach 85% von der Gesamtleistung. Und wenn du da den richtigen Stoff oben drauf packst oder den vernünftig verpackst, dann macht das den größten Unterschied, was jetzt allein die Aerodynamik angeht. Und dann habe ich so ein bisschen beobachtet, wie das zum Thema wurde und dann halt die Ärmel an die Anzüge dran genäht wurden, dann hat man da noch ein bisschen verbessert und an den einen Stellen Material angebracht, was halt sehr, sehr glatt ist, damit die Luft vorbeigeht. An der anderen Stelle, was nicht glatt ist, so mit diesem Golfballprinzip, wie man es oft sieht, oder irgendwelchen Linien drauf, wo man möchte, dass die Luft halt turbulent ist, damit sie anhaftet.
Ja.
Und dann an der anderen Stelle eben abfließt. Und da habe ich auch viel so CFD-Analysen gesehen, die man benutzt, um aerodynamische Messungen quasi vorzubereiten. Also oft ist es so, wenn du einen Rahmen baust zum Beispiel oder ein Laufrad, dass du mit dieser Computerberechnung anfängst. Erst hast du die Form, dann wird das berechnet in dem CFD, wo große Computer ewig brauchen, um eine Rechnung fertig zu machen. Aber da kannst du dann sehen, an welcher Stelle wie viel Windwiderstand generiert wird oder wo eben auch nicht. Und da fand ich es einfach in der Bekleidung extrem interessant, auch weil das so individuell ist, was da gut funktioniert und was nicht, dass ich es für eine Herausforderung halte, da irgendwie was mitzuentwickeln, was für möglichst viele möglichst gut funktioniert. Wobei ich einfach sagen muss, aus meiner Erfahrung jetzt, gibt es nicht den perfekten Triathlon-Einteiler. Mhm. Also das kann gut sein, dass du mit dem einen Modell schneller unterwegs bist und ich mit einem anderen. Und das, was bei mir richtig gut war, sah eigentlich total scheiße aus.
Ja, ist wahrscheinlich auch eine Frage der Sitzposition, ne?
Sicherlich auch, ja. Also es ist oft so, dass ein guter Einteiler einfach ein guter Einteiler bleibt. Mhm. Aber welcher jetzt wirklich der beste ist für dich, hängt natürlich von deiner Körperform und Sitzposition ab, ja.
Ja, ich habe dir ja auch schon mal gesagt, die Erfahrung habe ich ja auch mal gemacht. war ja quasi Testperson auf der Bahn und habe dann auch mehrere Einteile ausprobiert und große Unterschiede auch tatsächlich festgestellt. Und das Witzige war tatsächlich, dass der aerodynamischste Einteiler ein Wintereinteiler war.
Ja.
Der also quasi lange Ärmel hatte und lange Beine. Und dann quasi, ja, Schlussfolgerung war, je weniger Haut, desto besser. Ist das auch so die Überlegung, die bei den langen Ärmeln oder den kurzen Ärmeln jetzt dahinter steckt, warum man das wieder sieht?
Ja, klar. Also am Ende ist eigentlich Textil, wenn es das Richtige ist, ist immer schneller als die Haut.
Mhm.
Was gar nicht mal unbedingt daran liegt, dass da Haare auf der Haut sind, mal mehr, mal weniger. Also man kann sich auch die Arme rasieren und so, aber mit einem Textil kannst du eben genau das hinkriegen, was wir eben gesagt hatten. Du kannst an den Armen irgendwie Verwirbelungen schaffen, dass die Luft dran haften bleibt und dann an einer anderen Stelle irgendwie auf einen Anzug trifft. Und mittlerweile sieht man ja oft, dass da tatsächlich an einigen Stellen eher so Mesh-Material eingesetzt wird, dass die Anzüge vom Material oft immer dünner werden. Also viele von denen sind ja so, dass man für sein Windschattenfahren auch bestraft wird, weil man den Vordermann hinten durch die Hose durchgucken kann.
Ja.
insofern hat man wieder ganz neue Herausforderungen, was so das ganze Ding angeht. Aber dass so ein Wintereinteiler da gut ist, das finde ich gar nicht so überraschend, weil es halt wirklich einfach alles verkleidet.
Mhm.
Wenn man sich jetzt bei den Firmen anguckt, die sich auch viel damit befassen, so wie zum Beispiel Endura oder so, die ja viel im Bereich Aerodynamik machen, viele von den Athleten, die jetzt von Endura unterstützt sind, haben mittlerweile halt auch nochmal so Cuffs an, also quasi Socken bis zum Knie.
Mhm.
Und Kompressionsbekleidung ist oft, das ist jetzt kein grundsätzliches Ding, aber ist oft ein bisschen schneller, weil sie den Körper noch ein bisschen formt, weil sie sehr eng anliegt und deswegen keine Falten wirft oder so. Wobei man auch wieder sagen muss, dass eine Falte nicht immer scheiße ist. Also es kann durchaus sein, dass wir hatten das zum Beispiel mit einem Boris Stein bei Canyon damals auf der Bahn. Er hatte zwei verschiedene Skinfit-Einteiler, ich glaube einen M, einen L. Der L sah aus, als ob er echt schlecht sitzt und der messbare Unterschied war null.
Ja.
Also es ist einfach, man kann keine, ich glaube, man kann wenig grundsätzliche Aussagen treffen, außer wenn du einen schnellen Stoff einsetzt, dann ist es besser, als wenn du einen hast, der nicht besonders windschlüpfrig ist, also sehr fein gewebt oder dünn oder irgendwie beschichtet oder was auch immer.
Was ja bedeuten würde, dass im Idealfall, wenn jeder für sich rausfinden möchte, was für ihn das Schnellste ist, eigentlich auf die Bahn oder in den Windkanal gehen müsste, was natürlich auch gleichbedeutend ist mit einem hohen finanziellen Aufwand.
Doppelt. So eine Einteiler sind auch nicht günstig.
Genau, also vielleicht hat man dann bei irgendeinem Anbieter die Gelegenheit, dass es da Testmodelle gibt, da muss man sich die Dinger nicht selber kaufen und zurückschicken oder so und das dann ausprobieren, aber gibt es denn, also das kann sich ja auch nicht jeder erlauben.
Ja, will man ja auch nicht unbedingt.
Nee,
also
genau.
Ich meine, man muss ja auch bei dem Ganzen, wo wir drüber reden, natürlich ist das, der Faktor ist echt groß, die Wettkampfbekleidung. Das spielt eine große Rolle. Also wenn man sich so die Werte anguckt, dann würde ich, aus dem, was ich an Erfahrung bis jetzt gesammelt habe, würde ich sagen, Punkt 1 ist die Sitzposition. Das ist mit Abstand der größte Faktor, aerodynamisch. 2 ist meistens schon der Einteiler. Helm ist noch relativ wichtig, weil beides zusammen ist halt gut. Wenn das harmoniert, dann hat man schon echt das meiste gewonnen. Und dann kommen erst Sachen wie Laufräder oder einen Rahmen oder so.
Und rasierte Beine.
Ja, manchmal auch das. Also bei manchen Athleten ja. Beim Patrick Dixmeier zum Beispiel waren das erstaunlicherweise, da haben wir alles ausprobiert an Sitzposition und an verschiedenen Klamotten. Und das war bei ihm fast nichts wirklich nachweisbar besser oder schlechter als das andere. Was meine ich daran liegt, dass er eine super optimierte Sitzposition hat. Er arbeitet seit 10 Jahren mit Gebio meist zusammen und hat die ganze Zeit in der Sitzposition gearbeitet. Man hat einen guten CDA, aber also gerade für seine Körpergröße und Schwimmertyp mit breiten Schultern und so ist es richtig gut. Und da war einfach nicht viel zu holen, außer mit Beine rasieren. Das waren 9 Watt bei 44 Grad.
Okay, das ist viel.
Das ist richtig viel. Ich hätte so 2 erwartet vielleicht. Also das ist wieder sowas, ja, das ist dann individuell. Wobei man bei ihm sagen muss, der tritt halt auch eine hohe Kadenz, also ist mit 95 oder sowas Umdrehungen pro Minute unterwegs gewesen und hat ist ja fast 2 Meter groß und hat dann dementsprechend lange Beine. Da steht dann auch viel im Wind.
Ja.
Und wenn du dann richtig gut sitzt, dann ist vom Rest nicht viel im Wind. Und dann muss man noch dazu sagen, dass die Beine sich ja, so wie beim Laufrad auch, an der oberen Stelle ist doppelte Fahrgeschwindigkeit quasi, weil sich einmal du das ganze Paket aus Fahrer und Fahrrad nach vorne bewegt und dann die Laufräder ja aber noch oben die doppelte Geschwindigkeit machen müssen, weil sie unten quasi null haben in der Bewegungsrichtung. Ja. Und so ist es ja mit den Beinen eigentlich auch, weil die sich auch auf einer Kreisbahn nach vorne bewegen. Mhm. Deswegen kann das sein, dass das an manchen Stellen dann einen riesen Einfluss hat.
Ja, also das ist ja beim kompletten Equipment irgendwie so, dass eigentlich alles individuell ist, ne? Also ja. von rasierten Beinen bis zu Helm, Einteiler, Laufräder, wo man mittlerweile weiß irgendwie, dass es teilweise gar keinen Unterschied machen kann, ob du jetzt Carbon-Laufräder X oder Y nimmst. Also ja, wie schon gesagt, Regel Nummer 1 wäre dann wahrscheinlich testen. Jetzt, wir sprechen da hauptsächlich jetzt über Wettkampftextil, da gibt es ja auch eine, wie bei allem, eine Auswahl von bis, was die einmal nur, also was auch die Preise angeht, logischerweise. Ja. Wenn man das denn verallgemeinern will, was ist so deine Erfahrung, worauf sollte man da gucken, wenn man denn nicht unbedingt testen möchte, nicht testen kann, aber sag ich mal, mit vielleicht auch möglichst wenig Geld möglichst viel richtig machen will?
Ja, also das Problem ist so ein bisschen, wenn man also so die eierlegende Wollmilchsau haben möchte, dann wird es mit wenig Geld ein bisschen schwierig, weil da wirklich viel Technologie mittlerweile drin steckt. Also man hat ja im Moment so die Top-Anzüge, da gibt es ja verschiedene Marken, die wirklich was Gutes machen, aber die liegen ja schon alle im Bereich von, sagen wir mal, zwischen 250 und 700 Euro oder sogar 1000 für einen Anzug. Das möchte nicht jeder ausgeben und das kann ich auch gut verstehen. Worauf ich achten würde, ist, ob der Anzug mich in allen drei Sportarten unterstützt. Mhm. Also als Triathlet. Als Radfahrer würde ich gucken, dass er mich sogar am liebsten einengt und mir die Schultern zu eng macht.
Ja.
Also dass er eigentlich mich wirklich komprimiert in allem. So, das wäre dann gut. Also drei Nummern zu klein und eine halbe Stunde zum Einsteigen brauchen, ist da dann gut.
Ja.
Beim Triathlon nicht. Insofern einen Anzug, der möglichst beim Schwimmen funktioniert. Und da sehe ich im Moment echt relativ große Unterschiede, weil du bei vielen Einteilern ja dann siehst, dass du beim Schwimmen einen Speedsuit drüber ziehst und den Einteiler runterklappst und um die Hüfte wickelst, mehr oder weniger. Dann hast du, das habe ich jetzt noch nie gemessen, aber das fände ich interessant mal auszufinden. Also falls ihr das mal machen wollt, ich bin an den Ergebnissen interessiert. Wenn du im Wasser dir so eine Wulst um die Hüfte legst, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist für deine Schwimmgeschwindigkeit. Mhm. Weil es ist einfach, auch wenn du einen Speedsuit drüber hast, aber das ist einfach an einer Stelle so eine Wurst. Das kann nicht gut sein. Und dann in so einen Anzug reinzukommen, dauert auch zwischen 20 Sekunden extra und anderthalb Minuten.
Wenn alles klappt und wenn so ein Ding richtig eng sitzt, dann kannst du auch da mal stehen und schon am Rad sein.
Ja, oder du machst einfach, obwohl du die besten und teuersten Reißverschlüsse der Welt reinbaust, hat man jetzt ja bei einigen Profis gesehen, auch einem von unseren, zerreißt du den Reißverschluss, weil es einfach eigentlich nicht geht. Und da würde ich eigentlich drauf achten, dass ich einen Anzug habe, den ich beim Schwimmen schon tragen kann. Und da gibt es Unterschiede. Also es gibt einige Hersteller, die dann das Material entweder so fein weben oder extra beschichten oder so. Was mit den Beschichten, das kann gut sein, kann aber auch sein, dass das dann beim Laufen wie eine Plastiktüte wirkt, also dass es nicht mehr atmungsaktiv ist. Wenn das gut gemacht ist, dann brauchst du eigentlich keinen Speedsuit drüber tragen. Und das wäre für mich ein Vorteil, wo ich dann auch sage, wenn der Anzug 400 Euro kostet oder 350 oder 450, ich mir aber kein Speedsuit für 299 kaufe, dann habe ich was gespart.
Absolut, so.
Ja. Also wenn ich das brauche. Du kannst ja auch immer noch, man kann immer noch Triathlon machen mit einfach einer ganz einfachen Badehose und einem flatterigen Laufsinglet
auf dem Rad und dann laufen und kann Spaß haben. Aber die Athleten werden sich nicht, werden auch nicht gucken, welche Optionen sie da haben.
So,
das ist ja auch nicht die Gruppe, die das dann anspricht.
Ja.
Aber was mich dann interessieren würde in der Produktion oder in der Entwicklung, wird da so diese Speedsuit-Geschichte, was man dann da einspart, man sagt ja, grob über den Daumen ist ja auch wieder individuell, aber so 3 Sekunden pro 100 Meter kann das schon bringen.
Ja.
Wird das getestet, so bei Prototypen?
Ja, kann man machen, glaube ich, auch einige, aber nicht so besonders viele. Ich glaube, im Moment ist der Fokus sehr stark auf der Aerodynamik bei den meisten tatsächlich.
Ja.
bei denen, die sich drum kümmern, was nicht so viele sind. Also ich glaube, wenn du jetzt hier auf Hawaii über die Messe gehst, dann siehst du da wahrscheinlich 15 bis 20 Klamottenhersteller irgendwie um und bei. Und ich glaube, von denen sind vielleicht drei oder vier dabei, die sich ernsthaft mit einer Entwicklung von einem Stoff beschäftigen. Und für die anderen ist einfach Ärmel dran zu machen ganz gut, weil du noch mehr Fläche für Logos, Blümchen, Farbe, was auch immer hast.
Ja.
Ja, und weil sich's halt gut verkauft gerade.
Ja. Ja, wobei man auch fairerweise sagen muss, so im Vergleich Schwimmen und Radfahren ist natürlich so, die Anzüge kommen ja vermehrt bei Mitteldistanz und Langdistanz zum Einsatz. Und wir wissen ja alle irgendwie, die über 50% des Wettkampfs sitzt da auf dem Rad. Ja. Von daher ist die Ersparnis, wenn du da richtig gut bist, wahrscheinlich auch größer, als wenn du beim Schwimmen noch eine Sekunde pro 100 Meter rausholst, dann ist es eine halbe Minute oder so, lass es eine Minute sein. Wenn du halt 10, 15, vielleicht sogar 20 Watt auf dem Rad sparst über mehrere Stunden, dann läuft das schon auf deutlich mehr hinaus.
Definitiv, ja. Deswegen, also Aerodynamik ist der wichtigste Faktor wahrscheinlich. Aber da weiß ich jetzt nicht, worauf achten, weißt du? Wenn du fragst, worauf soll man achten? Klar, der soll gut sitzen und soll sich darin wohlfühlen. Ich finde das noch relativ wichtig, dass es auf der einen Seite ein bisschen Kompressionseffekt hat, also wirklich eng sitzt und dass das Material das ab kann, dass du dich aber trotzdem gut bewegen kannst. Und da gibt es so ein und nicht eingeengt fühlst, was die Atmung angeht oder auch wirklich die Bewegung in den Beinen oder was den Rücken betrifft, so wenn man richtig runtergeht und dann hinten zieht aber der Stoff die ganze Zeit, dann ist es sicherlich nicht so gut. Das weiß jeder, der das mal gemacht hat, je länger die Distanz ist, desto mehr nerven dich wirklich die Kleinigkeiten.
Ja.
Und da gibt es mittlerweile so ein zumindest bei unserem Einteil ist es so, dass der einen Four-Way-Stretch hat, weil wir kein Polyester verwenden wir haben einen patentierten Stoff da drin und dadurch ist er in alle Richtungen dehnfähig. Wenn du sowas nicht hast, also das kann man ja vielleicht einfach ausprobieren, wie man sich fühlt oder wie flexibel der Stoff in mehreren Richtungen ist, kann man ja ein bisschen dran ziehen und das vielleicht ein bisschen rausfinden. Ich glaube, das ist was man nicht im ersten Moment spürt. Wenn man den jetzt anzieht und damit eine Runde läuft, dann merkst du nicht, oh Mist, da fehlt in zwei Richtungen die Beweglichkeit. Mhm. Aber das summiert sich halt. Und wenn du sagst, du trittst irgendwie mit 85 Umdrehungen pro Minute aufs Pedal und brauchst 5 Stunden für einen Ironman, jetzt musst du mir helfen beim Rechnen. Wie oft machst du die Bewegung?
Zahlen waren auch noch nie so richtig meins.
Egal, es sind auf jeden Fall einige Bewegungen und beim Laufen, bei einem Marathon auch. Also da summiert sich das halt richtig.
Ja.
Und wenn du dann in eine Bewegungsrichtung immer ein bisschen eingeschränkt bist, dann ist das auch ein Faktor am Ende.
Aber wäre es nicht eine Überlegung tatsächlich, weil du sagst, gerade beim Radfahren oder bei den Radfahrern wäre es empfehlenswert, ganz eng und zu eng, 3 Nummern zu klein, hast du gesagt, dass man beim Radfahren diesen Effekt halt hat und beim Laufen könnte man ja immer noch sofort, wenn du losläufst, vorne aufmachen und da hättest dann zumindest nicht diese Einengung.
Ja, oder das kann man machen. Es gibt aus meiner Sicht 2 Gründe, die dagegen sprechen. Mhm. Erstens ist das Regelwerk und du darfst den nicht wirklich weit aufmachen.
Ja, du darfst den nicht komplett aufmachen, ja.
Und dann hättest du ja erst richtig Bewegungsfreiheit eigentlich, wenn du die Bewegungsfreiheit in der Hüfte haben willst oder so oder in den Schultern, dann wäre es schon gut, wenn der dann auch wirklich offen ist. Und zweitens ist zumindest bei uns so, dass wir sagen, der Einteiler soll dich auch in deiner Haltung beim Laufen unterstützen. Also der soll dich eigentlich aufrichten und dir ein bisschen den Rumpf stärken. Mhm. Dafür muss das Material das können. Ja, das muss flexibel genug sein und trotzdem eng anliegen. Also das ist schon eine hohe Herausforderung an den Stoff quasi, ob er das leisten kann. Aber wenn das funktioniert, dann hält dich das Ganze ein bisschen aufrecht. Und das hilft dir beim Laufen. Da sagt man ja immer wieder, also aufrecht bleiben, stell dir vor, du bist eine Marionette, du bist von oben so ein bisschen gezogen. Das wollen wir unterstützen mit dem Einteiler. Wenn du den aufmachst, ist der Effekt weg oder geringer.
Ja, wenn du es ganz weit spinnen willst, ist das ja sogar etwas, was zur Laufökonomie beitragen kann.
Genau.
Also wenn du da deinen Laufstil verschlechterst, dann fängst du halt irgendwann gerade beim Marathon an, wirklich Körner zu lassen.
Ja.
Also ist denn diese Einengung, was du gerade sagst, ist auch wieder so ein Punkt, der mit Kompression zusammenhängt, dann im Rumpfbereich?
Ja, tatsächlich. Also das ist dann nicht unbedingt Einengung, aber eine Kompression kann dich entweder halt einquetschen oder unterstützen. Mhm. Das heißt, das musst du das richtige Maß davon sein.
Ja.
Und das ist natürlich schwierig, Schwierig zu sagen. Also aus aerodynamischer Sicht ist das Einquetschen ganz gut. Es sei denn, das bilden sich dann halt echt überall Muffin-Tops und so. Ja. Das wäre nicht so gut. Fürs Laufen und fürs Schwimmen natürlich nicht, weil du da die Bewegungsfreiheit haben möchtest. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, glaube ich, die Produzenten irgendwie so vor sich haben. Kriegst du das hin, einen Anzug zu entwickeln, der für drei Sportarten, die echt unterschiedlich sind, funktioniert? Wenn ja, dann ist es super. Und ja, nochmal einmal kurz zur Aerodynamik beim Laufen. Wenn ich mir jetzt Berlin-Marathon-Weltrekord angucke oder dieses Nike Breaking 2-Hours Project, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, ja. Wo sie versucht haben, die zwei Stunden zu knacken, dann da hat man schon gesehen, dass die tendenziell auch ein bisschen was an der Aerodynamik gemacht haben. Wenigstens keine Schlapperhose angehabt, sondern eine Tight, aber immer noch ein ziemlich labbriges Singlet getragen. Und ich glaube, da ist echt noch Potenzial, weil so diese Aerodynamik, die ist also ab ungefähr 17 km/h ist das der größte zu überwindende Faktor.
Ja.
Und bei einem Marathon-Weltrekord sind es halt über 20 km/h. Und das Objekt, um das es geht, was im Wind steht, ist auch noch komplett aufrecht.
Ja.
Und dann hat man wieder diesen Effekt, wie vorhin schon gesagt, beim Laufrad oder bei den Beinen, dass auch noch die Arme wieder mit doppelter Geschwindigkeit nach vorne und eigentlich ja quasi Löcher in die Luft boxen.
Ja.
Also ich möchte das gerne mal testen und das ist so, ist glaube ich mal ein gutes Projekt fürs nächste Jahr, wenn das irgendwann reinpasst. Mal wirklich, können wir auch gerne zusammen machen, falls das irgendwie bei euch reinpasst, das mal zu untersuchen, ob es beim Laufen echt einen Unterschied macht.
Das Witzige ist tatsächlich, Nike beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren damit. Also Kipchoge, den du gerade schon angesprochen hast, und Galen Rupp sind ja meistens so die Leute, die zuerst Prototypen bekommen und an denen vieles ausprobiert wird. Und da gab es, ich meine, vor 2 oder 3 Jahren haben die angefangen, da haben sich alle gefragt, was das ist. Da hat Galen Rupp Tape getragen.
Ja, mit den Tapes.
Und genau, und das ist quasi auch nicht, das war nicht irgendwie Verletzungsprophylaxe oder so, das war Aerotape.
Ja.
Das hat Nike nie in Verkauf gebracht bisher, aber bei den Profis ausprobiert. Es wurde natürlich oft belächelt irgendwie, so, ja, Aerotape und so, was soll denn das? Also vor allem, weil das nicht der ganze Körper, sondern nur an einigen Stellen. Muss man aber fairerweise sagen, das, was bei Nike in der Entwicklung drinsteckt, was Schuhe angeht, was generell das ganze Material angeht, die werden das nicht gemacht haben, weil sie irgendwie lustig sind, sondern die werden wahrscheinlich diese Gedanken auch gehabt
haben. Also ich habe schon ein paar Windkanaltests gesehen, ich habe sie jetzt halt nur noch nicht selber irgendwann mal gemacht oder war dabei und deswegen weiß ich nicht so genau, wie gut die waren oder wie gut die sind. Aber ich habe mit einigen Experten da auch drüber schon gesprochen und habe auch schon Daten gesehen und das ist schon signifikant. Also es macht einen Unterschied. Und solche Tapes oder irgendwas in die Klamotte wieder reinbringen, am Ende, wie gesagt, man muss dafür nicht 21 km/h rennen, damit sich die Beine mit 40 km/h nach vorne bewegen oder die Arme.
Ja.
Also das hast du schon deutlich früher. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung, jemand, der 15 km/h, 4 Minuten Tempo irgendwo, das sind ja dann doch schon einige, auch in einem Freizeitbereich, die das zumindest auf 10 Kilometer laufen.
Ja.
Und dann bewegen sich einige Körperteile schon ganz schön schnell voran. Irgendwie das ist 30 km/h, da ist das einfach der größte Faktor, ist der Windwiderstand.
Ja, das wäre wirklich mal was Interessantes auch wieder für einen Test, für eine Studie oder so. Ich glaube, das ist aktuell noch nicht etwas, womit sich richtig ausführlich beschäftigt wird, sondern wahrscheinlich nur irgendwie in einer großen Spitze.
Ja. Also ich finde es grundsätzlich, jetzt mal abgesehen von Nike, die du genannt hast und einigen, ich glaube aber, dass die da tatsächlich am weitesten sind, gerade von dem, was ich weiß zumindest, ich weiß auch nicht alles. Ich finde, der Laufsport ist was aus technologischer Sicht ganz schön weit hinterher. Also Triathleten sind da ja oft irgendwie ein dankbares Publikum, weil sie Neuerungen schnell annehmen und gerne. Radfahrer brauchen traditionell ein bisschen länger, aber mit einigen Teams merkt man ja auch, dass da wirklich alle Register gezogen werden, auch in welchem Bereich auch immer, aber eben auch in dem. Und beim Laufen ist man da eigentlich noch ganz schön weit hinterher.
Ja, aber ich meine gerade so die auch die Schuhentwicklung jetzt in letzter Zeit ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass auch überlegt wird, wie kann ich nicht nur trainingstechnisch alles vorantreiben, Zeiten vorantreiben, Leistung vorantreiben, sondern halt auch durchs Equipment.
Ja.
Jetzt auch wieder Nike das Beispiel, aber das ist ja nun mal, wenn man da irgendwie, ich war ja da bei dem Event, wo dann alles auch vorgestellt wurde, wo die Entwickler da waren, die dann auch gesagt haben, sie haben 2013 damit angefangen, diesen 4%-Schuhe, 4% Laufökonomie oder bessere Laufökonomie durch den Schuh zu entwickeln. Von x Prototypen, die dann, also bis dann dieses Modell, was für jeden erhältlich war, rausgekommen ist. Das ist halt, vorher gab es diese Gedanken wahrscheinlich in der Form noch nicht. Also es hat offensichtlich schon lange gedauert, weil man auch wahrscheinlich gesehen hat, es passieren keine großen Leistungssprünge mehr. Also irgendwann ist der Körper wahrscheinlich austrainiert, ausgereizt. Dann müssen wir vielleicht gucken, wo wir sonst noch, an welchen Stellschrauben wir sonst noch drehen können. Ja.
Und da ist eben der Triathlon eine dankbare Geschichte, weil da viele, viele schon sehr früh versuchen, alles andere auszureizen, bevor sie beim Körper überhaupt anfangen oder wirklich in Richtung Limit gehen.
Ja, ja.
So, du spürst es halt im Triathlon direkt. Wenn du dir jetzt wenn du eine super Sitzposition hast, einen tollen Einteiler, einen tollen Helm und irgendwie gute Laufräder und auch noch ein Rad, was dann mit den Laufrädern zusammen performt, dann brauchst du einfach bei gleicher Leistung auf einer Langdistanz irgendwie nicht 5,30, sondern vielleicht fährst du halt 5,05 oder so.
Ja.
Das kann echt den Unterschied machen. Und weil jeder alleine unterwegs ist, oder hoffentlich, zumindest sein sollte, spürst du diese Unterschiede einfach direkt oder liest sie an deinem Ergebnis ab. Und deswegen funktioniert da, glaube ich, so viel.
Ja, aber das ist ja beim Triathlon auch das, oder die Menge des Equipments, die da mit reinspielt. Ne? Also wenn du das mal jetzt bei dem Beispiel Laufen gegenüberstellst, du hast Schuhe an, du hast Bekleidung und du hast dann, wenn du Galen Rupp bist, Aerotape auf der Haut. Aber beim Triathlon ist halt, ne, das geht ja von Speedsuit oder Neoprenanzug über alle Komponenten auf dem Rad, Bekleidung und dann noch beim Laufen, da ist natürlich auch viel mehr Spielraum für einzelne Sachen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, mir selber geht es ja auch so, dass ich oft am Laufen, finde ich ja genau dieses ursprüngliche, ich brauche überhaupt nichts, finde ich eigentlich das Beste dran. Ja. Also es ist ja so viel, wie man jetzt über Optimierung und so weiter redet, also den Spaß am Sport habe ich nicht deswegen, sondern weil ich mich gerne bewege.
Ja.
Und das andere ist was, womit man halt noch viel rauskitzeln kann, und da ist man mittlerweile echt weit. Also mit einem UV-Schutz auf einen Anzug und Cold Black Behandlung, das heißt ein schwarzer Anzug kühlt irgendwie, also das ist auch was man, glaube ich, vielleicht mal einfach testen kann. Ich habe es einmal mit einem Fieberthermometer gemacht, halt wirklich normalen schwarzen Stoff gegen einen Cold Black behandelten schwarzen Stoff in die Sonne gelegt. Also es ist kein sehr wissenschaftlicher Test und es waren nur zwei verschiedene Teile.
Ja.
Aber der Unterschied waren halt nachher 7 Grad.
Ja. Willst du vielleicht einmal erklären, was genau dahinter steckt, für die das noch nie gehört haben?
Ja, am Ende ist es ja so, dass sich dunkle, also Cold Black ist gar nicht unbedingt auf schwarz reduziert.
Mhm.
Das ist von einer deutschen Firma entwickeltes Verfahren, wie man den Stoff so behandeln kann, dass Sonnenstrahlen besser reflektiert werden, rausgehen, dass das Material sich nicht so aufheizt, wie man es sonst hat mit schwarzen Sachen.
Ja.
So, und da damit kann man, das ist ein, haben die ein Patent drauf und kannst du halt als Hersteller entweder mit draufbringen auf deine Klamotte oder nicht.
Ja.
Und da gibt es viele Behandlungen mittlerweile, die, also am Ende ist es so, mit ganz wenigen Ausnahmen, wo halt mal ein Stoff entwickelt wird mit einer Firma zusammen, also wir haben auch einen patentierten Stoff bei dem Top-Einteiler und der ist mit einer französischen Firma gemeinsam entwickelt, die in dem Bereich sich halt gut auskennt. Wenn man sowas nicht hat, dann muss man sagen, und das ist bei unseren günstigeren Anzügen auch so. Ja?
Ja.
Also das Material ist eigentlich bei allen fast das gleiche. Also das Grundmaterial. Mhm. Also so wie T-Shirts halt meistens aus Baumwolle sind. Ja. Dann gibt es verschiedene Baumwolle und dann kommt es darauf an, wie du das verarbeitest.
Ja.
Und dann kannst du eben den Stoff im Nachhinein noch mit verschiedenen Behandlungen versehen. Und da kannst du UV-Schutz aufbringen oder Cold Black oder eine antibakterielle Behandlung, damit er nicht stinkt. Und also da geht dann was. Oder eben diesen Lotusblüteneffekt zu erreichen, da noch irgendwie was mitmachen. Aber die Grundzusammensetzung ist oft die gleiche.
Ja.
Also bei Carbon ja auch so. Und dann kommt es darauf an, was für ein Harz hast du und was für eine Prepregs und wie fügst du die zusammen.
Ja. Was würdest du sagen in den vergangenen Jahren, welche Faktoren waren so die am meisten in der Entwicklung was, sag ich mal, von links nach rechts gedreht haben, wo man so, gab es da so Sachen, wo man dachte, okay, das ist jetzt wirklich eine bahnbrechende Entdeckung, was so komplett neu war, oder war das so ein bisschen, ne, das Rad nicht neu erfinden, sondern eher so auf, ja, ging es eher so um Details?
Also ich glaube, im Bereich Rad neu erfinden, also was sich da wirklich geändert hat und warum ich auch glaube, dass das mittlerweile, wenn man sich anguckt, was die Profis so auf dem Rad fahren, dann ist es ja momentan schon so, dass selbst bei einem durchschnittlich guten, also das ist alles schon ein hohes Niveau, aber eine 420 zu fahren auf 180 Kilometer ist jetzt, das können sogar einige richtig gute Amateure. Also das ist so, machen nicht viele, aber also ja. Für einen Profi ist es ja eher so, dass sie jetzt über 420 nachdenken. Und die Guten eher im Bereich von 410 bis 415 fahren auf einer schnellen Strecke.
Ja.
Und das war früher so, dass du, keine Ahnung, Ironman Florida, wo es dann nur eine Autobahnbrücke gibt als Erhebung, oder in Hamburg jetzt bei der neueren Radstrecke, da war früher trotzdem, sind sie 430 gefahren ungefähr. Und ich glaube, dass die Leistung die gleiche war. Um und bei. Also ich glaube nicht, dass die jetzt früher dann halt nur 250 Watt gefahren sind und jetzt 294, sondern dass das schon ziemlich vergleichbar war und dass der Unterschied, der da entstanden ist, weil die meisten Unterschiede gibt es ja beim Rad im Moment.
Ja.
Schwimmen ist schon, ich meine, seit wann sind die Leute mit einem vergleichsweise schlechten Neoprenanzug unter 15 Minuten geschwommen in Rot? Also das ist schon ewig lange so. Und da hat sich nicht so viel verändert, außer bei den Ausreißern nach vorn, wie immer. Ne? Und beim Laufen, ich meine, jetzt Patrick Lange hat hier auf Hawaii den Laufrekord, aber Mark Allen ist damals ja auch nur ein paar Sekunden langsamer gewesen und damals war die Strecke schwerer, weil die Wechselzone noch woanders war und weil man viel hügeliger gelaufen ist am Anfang.
Ja.
Also da hat sich bei den Zeiten nicht viel getan, aber wo sich wirklich was verändert hat, ist auf dem Rad und da glaube ich liegt es dann gar nicht mal unbedingt so sehr an jetzt Laufräder machen sicherlich was aus, aber nur im Zusammenhang mit dem Rahmen. Und ich glaube, wo sich aber wirklich was dran getan hat, ist diese Einstellbarkeit. Das heißt, die Sitzposition hat sich bei vielen deutlich verändert. Also man achtet da jetzt echt drauf und die meisten Profis sind irgendwann mal im Windkanal oder auf der Bahn oder haben Berater, die sie da draufsetzen. Da hat sich wirklich viel getan. Das macht eben auch am meisten aus. Dann hat sich jetzt in den letzten Jahren an der Klamotte viel getan. Und ich glaube, ja, so Integration. Also wo du früher halt einfach 20 Gels auf dem Oberrohr gesehen hast und zwei runde Trinkflaschen im Rahmen plus zwei runde hinterm Sattel und noch irgendwas vorne am Lenker plus die ganze Kabellage, die da noch hing mit Bremsen und Schaltzügen und so weiter. Da hat sich was getan und das kann einen Unterschied machen.
Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre länger dabei als ich. Ich bin ja noch relativ jung. Würdest du sagen, das Bewusstsein hat sich auch dafür geändert, für diese Aerodynamik? Weil zum Beispiel, wenn man sieht mal, wie Swisside oder so im Windkanal testet, da geht das quasi so weit, dass man in Aero-Positionen testet, wie man zur Flasche greift. Einfach alles, um mal alles getestet zu haben und wirklich zu wissen, was man am Renntag machen sollte und wie viel Einfluss das hat.
Ja.
War das früher anders? So dieses auch, ich muss unbedingt viel Zeit in der Aero oder eigentlich am besten die meiste Zeit in der Aero-Position verbringen. War das schon immer so? Wusste man das?
Also ich glaube, es gab immer Leute, die gewusst haben, so irgendwie aus dem Radsport gehört, dass es wichtig ist, da unten zu bleiben und so weiter. Aber so, dass man dem so viel Aufmerksamkeit schenkt, das ist schon relativ neu. Mhm. Aber man hat jetzt halt auch zum ersten Mal eigentlich den Zugang zu solchen Daten. Früher war es ja wirklich so, ich meine, ich weiß noch, unseren ersten Aerotest, den wir damals mit Triathlon gemacht haben, das war irgendwie auf der Radbahn und da haben wir so Sachen verglichen wie Rennrad gegen Triathlonrad oder Oberlenker gegen ganz unten im Unterlenkergreifen auf dem Rennrad und also so ganz, ganz basale Sachen.
Ja.
Und da hast du aber solche Messwerte auch nur in Fachmagazinen irgendwo überhaupt gefunden. Und mittlerweile teilen die Hersteller mehr von dem, was sie da testen, weil es ja auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal sein kann.
Ja.
Und ein gewisses Stück auch Marketing ist. Natürlich, wenn ich einen geilen Anzug entwickelt habe, dann möchte ich gerne zeigen, wie gut der ist und den eben auch mit anderen Sachen vergleichen. Und dann ist viel, sieht man ja viele Stories über Profis, die irgendwie auf der Bahn sind. Das ist einfach interessant, weil du da wirklich einen Unterschied machen kannst. Und im Triathlon haben wir ja immer noch den Fall, also zumindest auf Mittel- und Langdistanz und bei windschattenfreien Kurzdistanzen, dass wir Amateure dasselbe Format bestreiten wie der Profi. Mhm. Das heißt, wir können uns ziemlich direkt auch wirklich was abgucken.
Ja.
Das ist so auf einer Kurzdistanz, ja klar, kannst du, das ist toll, wenn jemand 2:44 den ersten Kilometer anrennen kann, aber es ist für die meisten Amateure einfach unvorstellbar, das überhaupt über einen Kilometer zu laufen.
Ja, absolut.
Und auf einer Langdistanz ist es aber so, klar, die Profis sind auch brutal schnell und laufen unter 4 Minuten, aber unter 4 Minuten zu laufen, weiß fast jeder, wie sich das für zumindest mal 500 Meter anfühlen ja. kann. Also das ist so, ist alles ein bisschen greifbarer und du machst das gleiche Rennen und da musst dir die gleichen Gedanken oder kannst dir die gleichen Gedanken über dein Equipment machen, wobei man als Amateur ja sogar noch einen Schritt weiter gehen kann, weil du sagtest vorhin, das Beste ist ja wirklich alles zu testen. Und als Amateur kannst du das auch machen. Als Profi kriegst du halt dieses Rad, die Laufräder, den Helm, den Anzug. So.
Ja,
da kannst du noch Sitzposition machen.
Ja.
Oder wenn dein Anzughersteller halt 3 verschiedene Modelle hat, kannst du die vergleichen oder 2 verschiedene Helme.
Ja.
Aber als Amateur hat man es insofern auf der einen Seite besser, weil man wirklich das individuell passendste raussuchen könnte. Auf der anderen Seite ist die Auswahl so groß, dass es de facto niemand tun wird.
Ja. Aber es ist ganz interessant, was du sagst, dieses direkte Abgucken vom Profi, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie der Grund, warum es jetzt für jedermann und jeder Frau Zugang für so aufwendige Aerodynamiktests gibt. Also so dieses, was du schon gesagt hast, man bekommt mit, wie viele Profis testen, man sieht Zahlen und jeder hat jetzt irgendwie auch ein Bewusstsein dafür, was das ausmachen kann und kommt dann wahrscheinlich auch mal auf die Idee, hey, wenn die das machen, dann ist das wahrscheinlich gut, wenn ich das auch mache. Also ich könnte mir vorstellen.
Und es ist auch echt gut. Also ich finde mal ein so ein Argument, das war schon immer bei Aero-Laufrädern so, dass die Leute sagen, ja, die lohnen sich erst ab 36 km/h oder irgendwie sowas. Ja, dass man so sagt, ja, ich fahre aber ja keinen 40er-Schnitt, also brauche ich das nicht. Und es stimmt ja auch, dass der aerodynamische Gewinn halt
mit der
absolut gesehen so, umso größer ist, je schneller du unterwegs bist, weil Windwiderstand im Quadrat zur Geschwindigkeit und so weiter. Oder sogar ja noch mehr anwächst, aber wir fahren ja nicht alle eine Stunde und gucken dann, wer am weitesten gekommen ist, sondern wir fahren alle 180 Kilometer und wenn du 180 Kilometer in 4:10 fährst, dann nutzt du diesen Gewinn, der dann höher ist, in der Wattzahl zum Beispiel, aber du hast den Vorteil halt auch nur 4 Stunden und 10 Minuten lang. Wenn du aber 6 Stunden unterwegs bist, dann hast du einen geringeren Vorteil von der Aerodynamik her, aber viel länger.
Ja.
Das heißt, unterm Strich, wenn du den Zeitgewinn in Minuten hast, dann hast du umso mehr von guten Laufrädern, einer guten Sitzposition und einem guten Anzug und einem guten Helm, wenn du langsamer fährst.
Ja. Ja, wenn wir jetzt begabt in Mathe wären, könnten wir es ausrechnen, aber...
Aber sind wir ja beide nicht.
Nee, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber von daher können wir feststellen, dass es so ist. Was es dann letztendlich genau ausmacht, können ja die Leute irgendwie mal ausrechnen, die dann Zahlen vorliegen haben, aber damit können wir jetzt nicht dienen. Was würdest du sagen zu den Radzeiten, die mittlerweile gefahren werden? So, du hast den Hamburger Kurs schon angesprochen, das ist ja 4 Stunden 2 Leute gefahren in diesem Jahr, 45 km/h. Von wie viel Ersparnis kann man da noch reden bei den Geschwindigkeiten?
Jetzt im Vergleich zu was? Ersparnis?
Also bei den einzelnen Komponenten. Also wie groß sind da von den Erfahrungen, die du bei den Tests gemacht hast, auf welchem Niveau bewegt man sich da?
Also es sind so, bei 45 km/h werden ja die meisten Bahntests und auch Windkanaltests gemacht. Gar nicht, weil man in der Geschwindigkeit reist am Ende unterwegs ist, sondern weil du dann die Messung am besten wiederholen kannst und am genauesten hinbekommst. Also du misst jetzt nicht im Windkanal mit 45 km/h, weil das die Wettkampfgeschwindigkeit ist, außer für die Pros und für die beiden, die 45 km/h gefahren sind. Sondern weil die Messungen einfach am zuverlässigsten sind und dann rechnet man es runter oder hoch.
Ja.
Und bei 45 km/h haben wir halt wirklich diese Unterschiede von, also mit Andi Böcherer waren wir auf der Bahn und haben bei 43 km/h auf der Bahn getestet. Da war sein jetziger Einteiler halt 11 Watt besser als der, den er vorher hatte. Und der davor war schon richtig gut.
Ja.
Das ist schon, also in dem Bereich, das sind 11 Watt sind für jemanden, der 43 km/h fährt auf der Langdistanz, das ist alles Theorie, weil es rein rechnerisch ist und wenn du die ganze Zeit in der Sitzposition bleibst
genau,
oder
bergauf
nicht
und so.
Ja, und mal bist du schneller, dann hast du mehr Gewinn und dann wieder langsam. Also es hängt immer sehr von Strecke und so weiter ab. Aber jetzt nehmen wir mal einfach, es wären quasi fast die Bedingungen wie auf der Bahn oder eben in Hamburg ohne Wind.
Was ja quasi das Gleiche ist.
Ja, genau. Dann sind das ungefähr 4 Minuten.
Ja.
Also 3,5, 4 Minuten auf einer Langdistanz.
Ja.
Und das ist jetzt nur der Anzug. Mit Sitzposition hat er ja, also wenn man alles unterm Strich, waren es bei ihm ungefähr 30 Watt, die mit besserer Sitzposition, einem anderen Einteiler und so ein paar kleineren Änderungen irgendwie, also mit Trinksystem hier oder da und Flasche da oder da,
ja,
gespart wurden. Und das ist alles Theorie und das muss man erstmal umsetzen und wahrscheinlich sind es in der Praxis am Ende nicht 30.
Ja.
Das weiß er auch selber und das weiß auch jeder andere, der sich damit auskennt. Insofern ist es immer ein bisschen plakativ zu sagen, so viel ist es. Aber lass es 20 sein. Also 20 Watt sind einfach selbst bei der Geschwindigkeit schon ja, zwischen 5 und 7 Minuten irgendwo in dem Bereich, die man damit spart. Und wenn du langsamer unterwegs bist, sind es eben auch schneller 15.
Ja, absolut. Du als jemand, der jetzt schon ja, eine gefühlte Ewigkeit dabei ist, du hast ja auch irgendwie Trends kommen und gehen sehen, hast dich jetzt unter anderem mit Wettkampftextil ausführlich beschäftigt, weißt ja aber auch sonst über Aerodynamik offensichtlich, haben wir gerade gehört, gut Bescheid. Was würdest du sagen, wo kann da zukünftig die Reise noch hingehen? Wo gibt es überhaupt noch Spielraum bei dem Stand, bei dem man jetzt schon angekommen ist und bei den Zeiten?
Weiß ich tatsächlich nicht mehr so genau, wie viel da noch drin ist. Also die Schritte werden auf jeden Fall kleiner.
Ja.
Im Bereich Wettkampftextil haben wir im Moment eben noch so diese Schritte von teilweise 20 Watt zwischen zwei unterschiedlichen Anzügen. Das ist noch richtig viel. Aber bei Laufrädern hast du selber vorhin gesagt, ja, wenn nimmst du dir ein gutes Laufrad, da ist es aus aerodynamischer Sicht, sind da vielleicht 1,5 Watt dazwischen. Gewichtet, also mit Seitenwind gemessen.
Ja, ja.
Da ist es dann wieder das Handling, was eine Rolle spielt. Und ich glaube, also für mein Gefühl müsste eigentlich als nächstes, jetzt haben wir diese ganze Integration und so lange wie möglich in der Aero-Position bleiben können, damit, dass dir das Fahrrad das ermöglicht und eben der Rest auch irgendwie, wie kannst du trinken, ohne da rauszugehen. Da sind wir schon relativ weit und in der Aerodynamik glaube ich auch. Was ich mir vorstellen kann, was jetzt als nächstes noch ein bisschen mehr kommt, ist wieder Komfort. Weil das eben auch eine Leistungskomponente sein kann. Also wenn du auf so einem brettharten Fahrrad mit einer Aero-Sattelstütze sitzt, weißt du selber, das ist manchmal echt fies. Und
ja.
Jetzt ist man schon bei den Reifen eben schon teilweise dann eher auf 25 mm wegen besserem Rollwiderstand und mehr Komfort. Ich glaube, dass da noch ein bisschen was kommt in dem Bereich, was dann auch einfach... Ja, 180 Kilometer, wieder, sei es jetzt 4 oder 6,5 Stunden auf dem Rad sitzen und immer wieder Vibrationen oder Schläge von der Fahrbahn bekommen, muskulär ist das ein Faktor.
Ja.
Am Ende. Also da kann ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was passiert. Und dann eben, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, so wenn ein Wettkampftextil dir wirklich in allen drei Sportarten helfen kann, dann hast du was gewonnen.
Ja.
Aber das ist eine komplexe Sache und da... ist nicht so ganz einfach und am Ende interessiert es ja auch nicht jeden. Insofern wird sich da, glaube ich, jetzt noch nicht brutal viel tun und ich glaube auch, dass wir da schon ziemlich weit sind mit den Stoffen, die man jetzt so hat. Ich glaube nicht, dass man noch was entwickeln kann, was jetzt nochmal so einen Riesensprung nach vorne gibt.
Ja.
Weil es eben auch, es muss immer noch atmungsaktiv sein, es muss dehnfähig genug sein, es muss so flexibel sein, dass du die Position auch gut halten kannst und magst. Es darf dich nicht einschränken und darf es nicht irgendwie Scheuerstellen überall bekommen und so weiter.
Ja.
Also da beim Textil, glaube ich, kann da noch was passieren, aber jetzt, ich glaube nicht mehr an so die ganz riesigen Sprünge da.
Ja, sieht man ja auch irgendwie an den Zeiten aus den vergangenen Jahren. Also es gab immer Ausreißer nach oben, aber was die Leistungsdichte angeht, auch auf den gleichen Kursen teilweise,
ja.
Das ist ja, wie viele Leute auch mittlerweile eine Langdistanz oder wie viele Profis mittlerweile auch eine Langdistanz unter 8 Stunden finishen.
Ja, genau.
Also das ist ja auch...
Und da auch wieder, weil das Radfahren schneller geworden ist.
Genau, wollte ich gerade sagen. Nicht nur, weil alle besser geworden sind, sondern weil alle auch gesehen haben, an welchen Stellschrauben man drehen kann.
Ich glaube, ein bisschen hat das natürlich damit zu tun, dass die Leistungsdichte auch zugenommen hat und dass man auf dem Rad nicht mehr komplett alleine unterwegs ist. Also ich meine, so Fares als Wild, dann Norman Stadler, auch Jürgen Zeck und so, die haben halt... Die waren meistens komplett alleine unterwegs auf dem Rad, so, außer vielleicht ganz am Anfang. Oder ein Sevi Kienle auch immer noch oft, ja, weil er eben nicht so schwimmt wie die erste Gruppe. da hat sich was getan und dann so, dadurch sind die Gruppen natürlich größer und dann kann man auch Kraft sparen, weil das finde ich auch interessant, auch jetzt mal getestet und ein bisschen analysiert, auch mit einigen Daten. Du kannst selbst, wenn du fair fährst, mit 12 Meter Abstand, 10 Meter Abstand, meistens sind es ja eher 8 dann, aber selbst wenn es fair ist, dann sparst du bei, wenn so ein Profi durchschnittlicher Profi bei um und bei 300 Watt tritt da vorne, ja, dann sparst du an zweiter Stelle zwischen 20 und 35 Watt, also 10% ungefähr.
Ja, das hatten wir auch schon mal im Heft, als wir getestet haben, wo wir sogar festgestellt haben, hey, selbst wenn alle fair fahren und du bist noch an vierter Position, ja, oder so, dann, also ja,
ja, ja,
das ist dann, du hältst dich an die Regeln, du kannst ja quasi mehr oder weniger nichts für, du machst nichts falsch, eine Ersparnis hast du trotzdem.
Ja, ja, ja. Also wenn du jetzt wirklich, sagen wir mal, schickst jetzt wirklich Lionel Sanders und Patrick Lange beide auf einen Einzelzeit fahren, mit 5 Minuten Abstand, dann hat Patrick eben nicht den Vorteil, den er in einer Gruppe hat. So, und dann kannst du sagen, ja klar, ist irgendwie doof, aber auf der anderen Seite spielt er halt mit den Karten, die er kriegt.
Ja, und hier auch, was man ja auch wirklich jetzt dazu sagen muss, das ist ja nicht unfair. Das ist ja,
jeder spielt regelgerecht, genau, sagen wir so. Genau. Und es ist dann, ja, kannst halt so machen oder so machen. Ich fand super cool, wie Jan Frodeno das, ich meine, der hat dieses Jahr, jetzt hat er sich selber eine Lehrstunde irgendwie erteilt, weil er dann doch an irgendeiner Stelle überdreht haben muss vor dem Rennen, aber vorher hat er ja allen anderen gezeigt, wie es geht und eben auch mit, ich bin mir sicher, dass er das so wollte, dass er in Frankfurt einfach Patrick mal fahren lässt und sagt, guck mal, wenn du richtig Fahrrad fahren musst, dann läufst du keine 2,39. Und wenn ich nicht richtig fahre, sondern einfach mich da mal aufhalte, dann laufe ich aber 2,39.
Ja, mit fast 2 Wochen Laufpause ja, vorweg, ja, das ist halt, ja, ja. Also das hat ja irgendwie die 73-WM auch gezeigt mit der schnellsten Halbmarathonzeit, die es jemals gegeben hat und wahrscheinlich auch der beeindruckendsten Triathlon-Leistung, die es gegeben hat bisher, dass einfach dieses Laufpotenzial, wenn Jan mal laufen muss, dass er halt, dass Javier Gomez und Alistair Brownlee sich da nochmal umgucken können. Also es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er einen Marathon noch schneller laufen kann. Wenn der auch so schnell laufen könnte wie Patrick hier auf Hawaii. Weil mit der richtigen Vorbereitung, wenn dann das wirklich der Tag X ist und dann nicht nur in Anführungszeichen EM, sondern dann WM. Also mit dem Leistungsvermögen, was er dann auf dem Halbmarathon gezeigt hat, das ist ja nochmal ein ganz anderes Niveau als alles, was man vorher gesehen hat.
Ja, das war schon echt brutal. Also Alistair Brownlee hat hinterher noch gesagt, wenn du mir vorher gesagt hättest, ich laufe da eine 1,08, dann wäre ich super happy gewesen, aber hätte niemals gedacht, dass ich damit nur Zweiter werde.
Ja.
So.
Ja.
Also, ja.
Ja, was man zu der ganzen Langdistanzentwicklung ja auch noch sagen muss, jetzt wo wir über Brownlee, Gomez und Frodeno sprechen, die ja alle Top-Kurzdistanzler waren und jetzt Langdistanz machen, das kommt vielleicht auch noch dazu. Also sicherlich viel Equipment und auch irgendwie klüger geworden, was die Trainingssteuerung angeht, aber so dieses, generell würde ich mal sagen, Kurzdistanz vom Leistungsvermögen und von einer Organisation und Struktur her ist ja eher doch schon noch ein bisschen professioneller als Mittel- und Langdistanz, einfach auch durch diese Kaderstruktur, durch diese Teamstruktur. Und
das ist eine sehr umfassende Ausbildung schon in sehr, sehr jungen Jahren.
Und wenn man halt guckt, wo diese großen Sprünge dann auf den längeren Distanzen herkommen, das ist natürlich auch dadurch geprägt, dass diese Athleten dann in Anführungszeichen hochgegangen sind, ne? Und dann auf die längeren Strecken nicht nur 1, 2, sondern dann mal wirklich vom Alter her, einfach weil es sich anbietet, dann 15 Leute. Ich glaube auch ehrlich gesagt noch nicht, dass es das Ende der Fahnenstange ist, so, sondern wenn da irgendwie Christian Blumfeld zum Beispiel, der sich noch nie eigentlich auf eine Mitteldistanz oder Langdistanz hat er noch nicht gemacht, aber so spezifisch vorbereitet hat, sondern mehr oder weniger mal ausprobiert und dann siehst du in Bahrain, wie der 2 Stunden fährt und dann bei 10 Kilometer beim Laufen unter 32 Minuten durchgeht. Wenn du dir dann halt mal vorstellst, dass so jemand dann mal spezifisch darauf trainiert und das nicht nur als Nebenprojekt macht, dann kommen wir da auch in Bereiche, die man vorher noch nicht so oft gesehen hat und dann stehen am Ende 5, 6, 7, 8 Leute mit einem Leistungsvermögen wie vielleicht Frodeno, Gomez, Brownlee jetzt da und dann sind es am Ende noch mal schnellere Gesamtzeiten.
Ja. Aber trotzdem glaube ich, nimm die Leistungsfähigkeit von Mark Allen und Dave Scott in deren Hochzeit oder die Überbiker von damals, irgendwie Hellriegel oder Norman Stadler und pack die in die jetzige Klamotte auf das Rad mit einer super optimierten Sitzposition. Nicht, dass sie, also Norman hat auch super auf dem Rad gesessen,
ja,
aber So, da glaube ich nicht, dass die Jungs im Moment irgendwie körperlich viel stärker sind. Also es hat sich taktisch was geändert und eben viel am Material auf dem Rad. Und ja. Ansonsten, ja, laufen waren sie damals auch schon echt super schnell. Und ich meine, auch ein Hellriegel ist echt mit einem Fahrrad, wo man jetzt sagen würde, damit kannst du überhaupt nicht Fahrrad fahren. Ja, und mit Laufrädern ist der auch 4,22, glaube ich, hier gefahren. Oder 4,25 mit Wechselzeiten drin oder so. Ja. Also das ist dann alles eigentlich nicht mehr so weit weg. Also ich glaube, ja, die reine Leistungsfähigkeit auf der Langdistanz hat sich gar nicht so großartig geändert. Da war eher zwischendurch noch so ein kleines Break drin, was dann so... Aber wieder Leute von der Kurzdistanz, also Craig Alexander, Andreas Rehlert und so, ja, die das dann wieder hochgezogen haben.
Ja.
Wo plötzlich wieder alle dran geglaubt haben, ja, okay, man muss dann doch 2,40 laufen oder 2,35 oder so. Was ja auch schon immer mal im Raum stand von Athleten, dass sie gesagt haben, ja, eigentlich ist das alles so langsam.
Ja, ja. Das ist ja auch irgendwie das, was einige Leute über Gomez sagen jetzt. Wenn der da sich noch ein bisschen Zeit gibt, siehst du da am Ende vielleicht auch mal eine 2,35 stehen. Okay, muss man fairerweise sagen, dieses Jahr in Texas sind ja zwei Leute schon mal 2,35 gelaufen, von daher gab es ja jetzt schon mal, aber...
ich glaube, Peter Reed ist in Österreich auch schon mal eine 2,34 gelaufen. Das ist geil, das war aber zu kurz.
Ich weiß nicht,
in Klagenfurt, aber das war noch von, ich weiß nicht, ob das das letzte, ja, in Rot damals,
ja,
das war
die Weltbestzeit. 36,
ja. Das war die letzten 10 in 34 gelaufen.
Ja, es ist, ja, aber
genau. Gut, aber der kam ja auch so, der kam halt auch von der Kurzdistanz, richtig viel Speed,
ja.
Dann, glaube ich, hat er zweimal Nizza gemacht, also was damals halt diese, also WM-Langdistanz, aber diese typische Nizza-Distanz mit 4 Schwimmen, 120 Rad, 30 Laufen,
ja,
also keine lange.
Ja.
Und hat dann hier auf Hawaii halt seine erste Langdistanz gemacht und gewonnen.
Ja.
Mit Streckenrekord, der lange hielt. So, also ich glaube schon, dass dieser Speed von der Kurzdistanz wichtig ist. Und mittlerweile ist es ja aber auch so, dass die ganzen Langdistanzler, muss man sagen, so viele Intensitäten im Training drin haben, dass sich das gar nicht mehr so viel unterscheidet.
Ja, absolut. Ja, ich finde es halt nur immer wieder erstaunlich, wenn man so sieht, wenn man so die Startliste gerade jetzt von der WM durchgeht und mal nicht überlegt, also Jan Frodeno hat ja zum Beispiel letztes Jahr gesagt, er glaubt, nur eine Handvoll Jungs sind in der Lage, Großes zu leisten, also im Hinblick auf den Sieg. Das ist sicherlich auch so, da gibt es ja nicht 30 Leute, die gewinnen können, aber wenn du mal Top 3 nimmst oder wenn du mal Top 5 nimmst, dann hast du ja wirklich 30 Leute, wo du so, ach, den gibt's ja auch noch,
ja,
und den. Ja, der könnte aber auch in die Top 5 so.
Und es gibt jedes Jahr Überraschungen so, ne?
Ja, also, genau.
Meine, vor das zwei Jahren Patrick Lange hätte jetzt wirklich niemand geglaubt. Also nach Texas konnte man schon denken, dass er vielleicht so, boah, wenn es richtig gut läuft, vielleicht Top 5 geht. Habe ich damals auch gedacht.
Ja.
Und dann wird der Dritter mit Laufstreckenrekord. Er hätte, glaube ich, selber vorher nicht damit gerechnet.
Nee.
Dann letztes Jahr, David McNamee hatte ich letztes Jahr ehrlich gesagt auf meinem Zettel, weil ich so über Jan Frodeno und Nick Kestelein gehört hatte, die haben zusammen trainiert viel, wo der so hingekommen ist.
Mhm.
Aber ist jetzt auch eigentlich nicht einer, den ich jetzt dauerhaft irgendwie Top 3 Kona rechnen würde. Und es sind immer wieder so Leute, die...
Ben Hoffman 2014.
Ja, Ben Hoffman zum Beispiel ist auch ein super Athlet, aber einfach eher so ein Ausgegner. Auch ein Frederik van Lierde ist halt eigentlich einer, der hat einfach nur keine Schwäche.
Ja.
Und manchmal reicht das, um zu gewinnen.
Wenn alle anderen hier hochgehen, dann bist du der... Der übrig
oder alle anderen verletzt sind oder sich irgendwo total verzocken, weil sie zu schnell Rad fahren oder die Ernährung verkacken oder was auch immer.
Ja.
Ja, das, ja, also ich glaube, es hat sich da nicht so viel dran getan. Sicherlich am Trainingsaufbau, auch was so das Wissen um Ernährung angeht.
Ja, absolut.
Ich glaube auch, dass was sich tatsächlich geändert hat, und das schließt so ein bisschen den Bogen zu diesem: Es ist nicht der gleiche Anzug für jeden der beste.
Ja.
Ein guter Anzug ist immer ein guter Anzug, aber es kann sein, dass es unterschiedlich ist. Wofür das Bewusstsein, glaube ich, gewachsen ist, bei den Profis und auch bei einigen Age-Groupern vielleicht, ist, dass es sehr individuell ist. Und das bezieht sich eben auf welche Haltung wirklich deine ist, dass man nicht nur noch guckt, okay, so ist der Frodeno auf dem Rad und der ist der schnellste, also muss ich mich genauso hinsetzen. Funktioniert vielleicht nicht. Sondern das muss zu dir passen und auch was Ernährung angeht. Das so Jan van Berkel, den hast du ja auch im Interview gehabt, und ich finde, das ist ein super schlauer Kopf und ein sehr sympathischer Athlet, der ja auch weit über seinen Triathlon-Tellerrand hinausdenkt. Und der hat aber den Sprung, glaube ich, gemacht. Wenn du dem jetzt vor ein paar Jahren gesagt hättest, hier das ist der neue Ernährungshype, dann allein darauf wäre er nie angesprungen, sondern so, das ist ein Gesamtkonzept und das funktioniert für ihn und das weiß er und er würde auch niemandem anderen sagen, so und so geht's.
Genau, das sagt er ja auch. Also, ja. dass Ernährung keine Religion ist und dass er auch sich darüber freut, dass jeder ihm seinen Weg überlässt und er aber auch versteht, wenn andere einen anderen Weg gehen. Genau,
und das, glaube ich, hat sich so ein bisschen durchgesetzt bei mehr Profis als früher. Also es ist immer noch so, dass du dir anguckst, ey, diese typischen Intervalle, die du immer hörst, irgendwie, keine Ahnung, 6x8 Minuten, 2x20, 3x20, was auch immer, das fahren irgendwie doch viele oder laufen immer das Gleiche. Aber mittlerweile hast du so ein paar Athleten und so ein Andi Böcherer zum Beispiel trainiert viel weniger Stunden im Schnitt als die meisten anderen, macht aber ganz andere Sachen auch im Training. Also wirklich Freihandeltraining für die Kraft oder auf einem Gymnastikball stehend jonglieren oder sowas. Also wirklich noch so ein paar andere Sachen. Der macht es auf seine Art und ist damit erfolgreich.
Ja, apropos auf seine Art. Ein gutes Beispiel ist ja auch Lionel Sanders. Also als der nach seiner Saison letztes Jahr veröffentlicht hat, wie viele Stunden der pro Woche im Schnitt trainiert hat, dann war es, glaube ich, Trainingszeit im Schnitt 14 Stunden. Wo viele Age-Grouper sagen würden, bitte? Ja. So, ja.
Aber halt alles mega hart. So, für ihn funktioniert.
Ja.
Andere werden sofort verletzt. Und bei ihm würde man es ja auch immer erwarten, weil das einfach schrecklich aussieht, wie er läuft oder wie er Fahrrad fährt oder selbst beim Schwimmen. Es ist einfach, eigentlich ist es ja schwer anzugucken. Deswegen ist er ja irgendwie auch so cool, weil er da was rausholt. Ja? Und weil er auf seine Art das schafft, da
absolut
richtig Gutes draus zu machen.
Ja.
Aber das kann man nicht kopieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Das macht so langsam im Moment die Runde, dass jeder für sich irgendwie finden muss, wie gehe ich damit am besten um? Muss ich High-Intensity-Training machen und laufe ich Bergintervalle oder ist für mich das langsame Lange irgendwie gut?
Ja, das ist ja auch irgendwie, finde ich zumindest persönlich, das Schöne an dem Sport, dass das Ganze ja irgendwie ein Prozess ist. Man lernt was über den Sport, man lernt aber auch was über sich selbst.
Ja.
Also sowohl welches Training funktioniert, als auch im Hinblick auf Ernährung. Also das Schöne ist ja auch immer anzusehen, im Rückblick, was man dann über die Jahre gemacht hat, verändert hat, was man geschafft hat und was man auch nicht geschafft hat und woraus man dann irgendwie Lehren gezogen hat, das ist ja irgendwie auch was Tolles. Also wenn jeder immer auf den gleichen Zug aufspringen würde, dann wäre es ja auch irgendwie langweilig.
Ja. Ich finde, das finde ich am Triathlon echt so eine der schönsten Seiten, dass du eigentlich so ein bisschen Lemming-artig, du hast ja alle haben das gleiche Ziel, halt irgendwie ins Ziel zu kommen, finishen, egal auf welcher Distanz jetzt. Aber insofern finden sich ganz viele auf der einen Seite ähnliche Charaktere, aber dann ist es so vielfältig. Und wenn du dir allein die Körperform anguckst, also das Ziel ist das gleiche und dahin zu kommen. Und bei den Profis muss man ja sagen, ich glaube, vor 3 Jahren waren hier, weiß ich nicht, der 5. Platz war noch gerade eben die Minute vom Podium weg. Also es ist schon alles sehr eng zusammen da vorne, aber wenn du dir dann da anguckst, da hattest du einen Jan Frodeno, ganz, ganz schlank und ganz, ganz lang.
Ja.
Dann irgendwie einen Andreas Rehlert, okay, nicht ganz so lang, aber auch ziemlich dünn.
Ja.
Aber schon, okay, die sind doch fast ähnlich vom Körperbau. Aber dann Patrick Langer, wirklich einer, wo du denkst, der ist fast ein bisschen zerbrechlich im Vergleich. Auch mischt auch da vorne mit. Dann hast du einen Sebastian Kienle, eben eher so muskulös. Das. Und dann ein Andreas Böcherer, der halt eher muskulär, also muskelbepackt eigentlich ist als Typ. Ja. Trotzdem natürlich schlank und fit. Ausdauersport und so. Aber es sind ganz unterschiedliche Typen. Und wenn man das auf das Ganze bezieht, dann sind sowohl vom Körperbau als auch von dem Angang, vom Kopf, vom Ego her, sind das einfach komplett unterschiedliche Typen. Und irgendwie verfolgen alle ein ähnliches Ziel und nur bei denen funktioniert es wirklich gut, also gut im Sinne von guten Ergebnissen für sie selbst, die ihren eigenen Weg finden.
Ja.
Und das finde ich irgendwie cool, dass uns alle vereint, wir haben so das gleiche Ziel und wollen das gleiche und haben auch irgendwie diesen Spaß an der Weiterentwicklung und an der Bewegung und zu spüren, ob wir fit sind oder nicht. Und trotzdem haben wir alle einen anderen Weg zum Ziel.
Ja.
Also sowohl im Training als auch wirklich in diesem Rennen selber.
Ja.
Und das macht Triathlon für mich irgendwie besonders, weil das eben 3 Sportarten sind, plus Material, plus Ernährung, plus irgendwie der Kopf. Und dann, wie gehst du mit diesen ganzen unterschiedlichen Sachen um? da muss jeder seinen eigenen Weg finden.
Ja.
Und da gibt es wahrscheinlich echt nicht zweimal den gleichen. So wie es nicht zweimal die gleichen Typen gibt.
Ja.
Und das finde ich eigentlich am Triathlon am faszinierendsten.
Das ist ja auch immer das Schöne, gerade bei, das gilt natürlich auch für Age-Grouper, aber bei den Profiathleten bekommt man das ja viel mehr mit. Und wie dann jeder auch unterschiedlich damit umgeht und wie unterschiedlich die persönliche Geschichte auch von den Athleten ist, wie sehr man noch einige Dinge nachvollziehen kann. Also klar, jetzt Senna ist auch wieder ein krasses Beispiel davon, aber es ist ja bei vielen ähnlich. Das ist ja auch irgendwie so eine persönliche Schiene ist, die dich da formt, auch im Hinblick irgendwie, was du gesagt hast, mentale Stärke, so eine Kopfsache. Jeder hat da irgendwie, kommt von woanders, hat da eine andere Perspektive zu vielen Dingen und macht sich da mehr oder weniger Druck, da spielen ja so viele Dinge mit rein und das ist ja irgendwie auch ein bisschen das Aufregende. Ja. Ich finde, das ist auch eine schöne Abschlussmessage irgendwie, das den Leuten so mitzugeben. Das ist
Ihr seid alle cool und weil ihr das auf eure Art macht.
Ja, genau. Und genau, die Trainingseinheit, die XY postet, Jan Frodeno, Lionel Sanders, Sebastian Kienle, ist vielleicht nicht die Trainingseinheit, die man am nächsten Tag zu Hause machen sollte. Und von der man vielleicht auch nicht erwarten sollte, dass man, wenn man sie ein paar Mal wiederholt, unbedingt Weltmeister wird oder so. Sondern, genau.
Na, am Ende kann man ja wirklich, kannst du nur dein eigenes Maximum rausholen.
Ja,
genau. Und wenn du eben die Veranlagung und das Talent und den Willen hast, dann wirst du damit vielleicht halt dabei Sieger. Aber wenn du dein Maximum halt ist, dass du, also dein persönliches Limit irgendwie, dein Maximum, wenn du das voll ausschöpfst und damit halt 16 Stunden schaffst und das irgendwie das erst einfach nur im Zeitlimit zu schaffen, dann ist es ja genau das gleiche wert. Und die Wertschätzung ist im Triathlon immer noch da, auch wenn ich finde, dass an vielen Bereichen das jetzt kommt so, früher war alles besser. in einigen Bereichen finde ich, dass die Kameradschaft ein bisschen abgenommen hat und dieses zusammen alles machen, aber auf der anderen Seite ist es immer noch eine von den Sportarten, wo das am meisten gelebt wird.
Ja, absolut. Also dieser ganze Community-Gedanke ist ja wirklich sehr groß, einfach dadurch, dass auch wenn der Sport sehr gewachsen ist, der Kreis immer noch relativ klein ist im Vergleich zu vielen anderen Sportarten.
Ja.
Genau, also von daher.
Du musst es halt immer noch selber machen. Also du kannst dich irgendwie nicht du kannst zwar dich viel in vieles reinkaufen.
Ja.
Also du kannst quasi dich toll machen, indem du Ironman gemacht hast und nicht irgendeine andere Langdistanz. Oder was dann halt oft sogar eine Frage des Geldes ist, einfach nur. Und so die Sachen mit irgendwie, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass viele mittlerweile sich zum Beispiel eine ganz flache Strecke raussuchen. Und Hamburg zum Beispiel wurde ja auch so verkauft als bestzeittauglich und so weiter. Einfach nur damit was Geiles hinterher draufsteht. Und das hat sich ein bisschen geändert. Das habe ich früher nicht so sehr erlebt. Aber ja, klar, wenn dann auch, um den Bogen zu schließen, wenn sich halt beim Material und überall und Sitzpositionen und was weiß ich so viel tut, dann spielen plötzlich Zeiten auch eine andere Rolle.
Ja, absolut. Genau, im Triathlon kann man vieles tatsächlich mit Geld kaufen, sein Finish nicht. So, die Fitness, das, was man trainieren muss, gehört immer noch zu den Dingen auf der Welt, die man mit Geld nicht kaufen kann, sondern für die man immer noch irgendwie Ehrgeiz und Motivation braucht und den inneren Schweinehund immer wieder überwinden muss. Von daher wissen wir da irgendwie alle, wie es ist. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne. Wir können alle an den Stellschrauben drehen, aber am Ende müssen wir immer noch trainieren. Und das ist dann die Grundvoraussetzung für die Beine, die ihn dann irgendwie doch noch hauptsächlich ins Ziel tragen. Alles klar. Nies, ich bedanke mich fürs Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und vom Gespräch abgewinnen. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.